Tribüne geflüstert.
Was für eine Sensation noch zum Abschluss der Europameisterschaft. Vorrunde Georgien schlug Portugal und wir konnten auch zittern im Spiel zwischen Türkei und Tschechien. Damit ist jetzt aber die Vorrunde vorbei und wir wollen jetzt ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wir fragen uns, welche Nationen haben sich in den Vordergrund gedrängt als Titelkandidat? Welche haben überrascht und welche haben enttäuscht? Und natürlich wollen wir auch wissen, welche Spieler sind uns besonders aufgefallen. Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster im Spezial. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster im Spezial von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich habe heute mal wieder grossartige Verstärkung dabei. Heute sind das die beiden Sportredaktoren Etienne Vuillemin und Jakob Weber. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Ja, wir nehmen jetzt hier im Spot in der Nacht auf. Wir haben jetzt gerade nochmal so richtig Adrenalinschub, glaube ich, gehabt. Also zum einen hat man mit den Georgien mitfiebern können, die tatsächlich das Wunder gegen Portugal geschafft haben. Und zum anderen hat man mit Tschechien ein bisschen einen Daumen drücken oder sich für die Türkei freuen, je nachdem. Etienne, wie hast du die letzten Stunden erlebt bei diesem Match?
Begeisternd. Also ich bin geflasht von den Georgiern. Ich habe die letzten Minuten verbracht mit irgendwie Sachen anschauen, über einzelne Spieler, über den Trainer, den Willy Sagnol, über die Geschichte vom Land. Ich habe Videos gesehen, schon erste von Feuerwerk in Georgien. Die sind noch zwei Stunden weiter in der Nacht als wir da in Deutschland und der Schweiz. Habe gemeint, es könnte ein bisschen eine müde Folge werden von mir, aber jetzt bin ich wieder völlig wach.
Darf ich einen Namen tippen, den du wahrscheinlich gegoogelt hast? Mikael Datze.
Sag, Mikael Datze, ja, genau. 23-jähriger Stürmer und ich meine, wer hätte es nicht tippt vor EM-Beginn? Er ist jetzt im Moment Turnier-Topscorer mit 3 Goals. Okay, 2 auf Penalty, aber egal. Ja, grossartig sind genau so die Geschichten, die wir doch wollen hören und miterleben an einer EM. Und wenn du den Namen schon droppt hast, dann sage ich doch auch noch, was ich herausgefunden habe. Der Herr hat 13 Goal geschossen für Metz. Und zwar seit dem April in fast jedem Spiel getroffen, außer dem letzten. Ich würde behaupten, das hat in Europa sonst keiner geschafft.
Wahnsinnig. Ja, du sagst, wer hat es nicht tippt? Ich kann jetzt hier kurz sagen, also ich habe ja in der Vorschau-Folge auf die EM tatsächlich gesagt, dass Georgien ein Überraschungsteam wird. Aber das ist ja der einzige Tipp, den ich glaube richtig habe bis jetzt. Also in dem Tippspiel bin ich Gott sei jämmerlich dran. Köbi, wie haben dir die Match gefallen?
Gut, auch wenn Tipps für einmal nichts gestimmt haben bei mir. Aber ja, ich bin auch ein großer Fan von der Georgier. Eigentlich schon von Spiel 1 gegen die Türkei hat mir gefallen, wie die wild aufgehen. Natürlich definitiv dann einmal offen sein. Hätten eigentlich dort schon mehr verdient. Gegen Tschechien laufen sie dann allein aufs Goal zu und machen dann nicht. Und jetzt haben sie ein bisschen Glück, dass Portugal rotiert hat. Die sind ja schon Erste gewesen vor dem Spiel. Aber nicht, dass sie trotzdem in dem Spiel souverän gewonnen und auch verdient jetzt im Achtelfinale.
Ja, und auch wie sie nach der Führung irgendwie immer weiter nach vorne geshootet haben, das ist dann bei weitem nicht einfach nur ein Mauern gewesen, habe ich grossartig gefunden und irgendwie, ja, man hat auch eine Entwicklung gesehen bei den Georgier durch die 3 Spiele durch. Am Anfang nicht gut bedient für eine starke Leistung, dann immerhin gegen die Tschechen einen Punkt gewonnen. Und jetzt gegen ein zugegebenermaßen sehr schwaches Portugal, wo mit 1,5 bei und 99% von den Gedanken schon im Achtelfinal war, haben sie sich das verdient.
Ja, das Spiel zwischen Türkei und Georgien, für mich persönlich ist es das beste Spiel bis jetzt gewesen, zumindest das unterhaltsamste, dass es dort alles passiert ist, wie viele Goal-Aktionen und so, also grossartig.
Ich muss natürlich da widersprechen, weil ich bei den Österreichern gegen Holland in Berlin im Stadion war. Da war auch einiges los. Und ich das andere Spiel wegen einer Schweizer Medienkonferenz nicht vollhaben können verfolgen. Aber ich glaube, dass in dieser EM-Vorrunde hat es ein oder andere begeisternde Spiel gehabt. Oder bin ich jetzt da viel, viel zu euphorisch unterwegs?
Es gibt wie immer alles, oder? Also es gibt einige Spiele, auch Kroatien, Italien ist sehr spannend gewesen und auch cool, das Eröffnungsspiel. Aber es gibt dann auch einige 0-0s, vor allem wenn man Gruppe C anschaut, wo es eigentlich nur Unentschieden gegeben hat, oder auch heute Gruppe E. Das ist dann doch eher bieder gewesen, wenn man schon von Anfang an gewusst hat, was Slowakei und Rumänien machen und dann am Schluss alle mit 4 Punkten dastehen. Das ist ja dann nicht gerade ein Qualitätsmerkmal.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, ehrlich gesagt, bei diesem Thema. Es zeigt ja schon auch ein bisschen, wie unfair der Modus irgendwo durch auch ist. Weil die Dritten von der Gruppe A und B sind jetzt die beiden, die ausgeschieden sind, und die anderen vier sind weitergekommen. Was ja schon auch ein bisschen zeigt, ja, eben, man hat gewusst, was passiert, was man für ein Resultat machen. Zum Teil hat man gewusst bei beiden, ah gut, ein Unentschieden längert, und ah ja, oh Wunder, gibt es ein Unentschieden. Ja, ich weiss nicht, wie Fan sind die von diesem Modus?
Ich bin jetzt bist unfair mit den Georgiern ein bisschen, aber du triffst voll die Schwarze in Bezug auf die Gruppe, die am Nachmittag gespielt hat mit den Belgiern, Ukrainer, Rumänen und Slowaken. Dort ist es ja, wie man ein bisschen befürchtet hat, zum Unentschieden gekommen zwischen Rumänien und Slowakei. Ich habe den Match, die Match, so muss ich sagen, tatsächlich parallel verfolgt auf zwei Bildschirmen, gerade nebeneinander auf dem Fanfest in Berlin. Und man darf jetzt nicht diesen beiden Mannschaften, Rumänien und Slowakei, vorhalten, sie haben arg unfair gespielt, à la Schande von Gijón, da ein abgekartetes Spiel betrieben. Aber am Schluss, es hat heftig geregnet, der Platz ist schlecht geworden und es sind nicht mehr die letzten Bemühungen dann da gewesen, die Offensive zu suchen. Und dort, das ist natürlich sehr bitter, wenn dann da die Ukraine ausscheidet mit 4 Punkten. Und wenn jetzt da nur 2 in dieser Gruppe weitergekommen wären, dann hätte das ganz andere Spiel gegeben. Also von dem her, ja, die 4 besten Gruppen, Dritte, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits haben wir ganz viel Jubelszenen gesehen, begeisterte Länder, 16 von 24 sind weitergekommen, aber sportlich, ja, ist es einfach nicht ganz fair. Erstens, weil die vorderen Gruppen einen Nachteil haben, dass sie noch nicht wissen, was es braucht, um weiterzukommen. Und zweitens finde ich es auch nicht gut, wenn mehr als 2 Mannschaften in einer Vierergruppe weiterkommen. Kommt dazu, dass es als Grosse fast unmöglich ist, zum Ausscheiden. Also ein Fall wie Deutschland an der WM in Katar, das ist nahezu unmöglich. Und das verliert für mich etwas an Reiz.
Aber du hast es sportlich angesprochen, aber es ist auch für den Fan ein Zeichen. Du weißt nicht, wer trifft jetzt darauf wer. Ich habe am Montag mal dass die Tabelle ausgedruckt, wo man dann schauen kann, wer weiterkommt, was denn wo passiert. Aber das ist sehr hohe Mathematik, und man weiß es jetzt nach Abpfiff vom letzten Spiel erst. Das ist noch ein Zeichen. Das zweite hast du vorhin angetönt, wo mir noch ein bisschen gefehlt hat in der Argumentation. Aber die Großen, für die ist das wie noch, sind das wie noch 3 Testspiele. Also das hast du jetzt auch gesehen. England ist irgendwie noch so halb dabei. Gut, das hat vielleicht auch noch andere Gründe. Frankreich spielt einfach auf 1-0. Es langt Portugal und Spanien, gewinnen 2 Matches, nachher rotiert. Das ist auch nicht das, was man eigentlich will. Eigentlich will man in jedem Spiel Sport von Anfang an.
Ja gut, aber genau. Aber ja. Und wenn ich jetzt da noch einen Fun-Fact einwerfen darf. Ich habe vorher erst die Wettquote durchgeschaut. Und man mag es nicht für möglich halten, wer jetzt die tiefste Wettquote auf einen EM-Titel hat, und zwar die Engländer. Also die tiefste im Sinn von, wenn ich 100 Franken auf die Engländer setze, bekomme ich am wenigsten Geld zurück über. Und zwar einfach wegen dem Turnierbaum und obwohl die Leistungen ein Witz gewesen sind. Wir haben schon vorher ein paar Freunde diskutiert und da hat einer gesagt, also England als EM-Favorit, das käme für ihn nur in Frage, wenn der Gareth Southgate noch muss abreisen als Trainer, weil irgendwie ein Kind geboren wird. Ja, liebe Grüße an Clemens an dieser Stelle, aber ja, das ist absurd nach drei so Leistungen und jetzt sind sie irgendwie weiter und es sieht aus, als wären sie im auf dem Papier einfacher Tableau, auf der Tableau-Seite, auf der einfacheren. Ja, und jetzt fängt einfach ein neues Turnier an.
Was mich eben schon ein bisschen wundernimmt, ist jetzt, wenn man so ein bisschen eine erste Gruppenphase-Bilanz machen kann. Eben England haben wir auch schon der Folge vorher schon ein bisschen analysiert, hey, das ist ein bisschen enttäuschend zu sein. Bei Frankreich sind wir dann zum Schluss gekommen, hey, ebenfalls enttäuschend, aber irgendwie können sich die noch steigern. Aber welches Team ist so das, wo wir jetzt tatsächlich das Gefühl haben, hey, das ist jetzt wirklich, so wie es gespielt hat, ein Titelkandidat? Also punktemäßig hat nur Spanien das Maximum und dahinter kommen schon die Deutschen mit 7 Punkten und sonst hat keine Mannschaft mehr als 6 Punkte. Also so richtig überragend sind nicht so viele bis jetzt.
Ja, ich bin ja immer ein Freund von Zahlen und ich habe vorhin mal ein bisschen reingeschaut, in so Ballberührungen im Strafraum oder auch Expected Goals und so Statistiken, wo ja ein bisschen so Spielgeschehen beschreiben. Und da ist schon klar ersichtlich, dass Deutschland, Spanien und dann Portugal, wobei der Häufig-Match ist noch nicht drin, darf man vielleicht auch nicht so hoch gewichten, wenn die BF gespielt hat, aber Deutschland, Spanien mit Abstand vorne sind. Und überraschend habe ich noch gefunden, Frankreich und Belgien, wo ja jetzt zwei Teams sind, wo man jetzt auch nicht wirklich glücklich ist über die Leistungen, die sind aber auch spielerisch gut. Das hat man ja auch gesehen, die Menschen, die kommen zu Chancen. Dort ist einfach, fehlt es dann am Schluss, im Abschluss bisher. Aber wenn man will, souveräne Teams suchen, landet man wahrscheinlich ausschließlich bei Spanien und Deutschland, auch wenn der Match gegen die Schweiz kein souveräner Match ist, aber der Spielanteil natürlich dann schon.
Ich habe einfach das Gefühl, man kann die Gruppenphase vergessen, streichen. Das nützt nichts. Jetzt fängt es neu an für die Grossen. Und ja,
das ist Didier Deschamps, der hat das auch gesagt.
Jetzt haben es auch die Italiener zur Genüge betont und die Engländer sowieso und die Franzosen auch und sogar Holland bei aller Tristesse nach dieser Niederlage gegen die Österreicher hat der Trainer Ronald Koeman gesagt, ja, also nicht vergessen, wir haben dann noch eine Chance. Es muss zwar viel besser werden, aber wir haben noch eine Chance. Und ja, wenn ich jetzt das Tableau anschaue, Holland spielt gegen Rumänien, nachher allenfalls gegen den Sieger von Österreich, Türkei.
Jetzt ja, gerade der Orange, das ist auch toll. He?
Genau, zumal stehen die im Halbfinale.
Ja, und vielleicht aber auch, also von den Top-Nationen haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Eine Nation ist ausgeschieden, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hat. Kroaten.
Ja, heartbreaking gsi. Ich war vor Ort in Leipzig. Stich ins Herz von ganz vielen Kroaten der 98. Minute von Luka Modric insbesondere. Vielleicht ein bisschen die berührendste Geschichte von der EM-Vorrunde sein Out. Also nach dem Abend, wo er in 30 Sekunden zuerst einen Penalty verschießt, dann doch das Goal, das mutmaßlich entscheidende Goal schießt. 38 ist er, vielleicht das letzte Länderspiel. Ja, und dann scheidet es gleich aus. Wobei ich finde, nicht zu Unrecht. Vor allem in den ersten beiden Spielen war Kroatien sehr enttäuschend gewesen. Für mich, ja, auch wäre nicht passiert, das Out, wenn das Gegengoal, das Unnötige gegen Albanien in der Nachspielzeit nicht schon gewesen wäre. Ja, von dem her kann ich es nachvollziehen oder verstehen, dass die Kroaten draussen sind. Die sind definitiv zu spät aufgewacht und in der Summe überaltert gewesen.
Ist aber auch ein Team, wo gemäß Statistik jetzt alle 7 Goal machen und hat nur 3 gemacht, oder? Das ist ein bisschen wie Deutschland bei der WM in Katar. Zwar okay gespielt, aber Goal nicht gemacht und dann sieht das dann schnell mal schlecht aus. Oder auch doch 3-0 gegen Spanien ist ja kein typisches 3-0, oder? Normalerweise geht das vielleicht 3-2 aus, aber sie sind einfach defensiv schwach gewesen, auch gegen Albanien und dann.
Richtig, aber ich behaupte, wenn du gegen Albanien hinten bist, und nachher drehst du den Match 2-1, das wäre einem kroatischen Team früher noch nicht passiert, dass da noch ein Ausgleich fällt. Und vielleicht ja, ist dann auch kein Zufall, dass es am Schluss noch ein Gegengoal gibt gegen Italien, obwohl es ganz lange nicht danach ausgesehen hat.
Vielleicht jetzt noch so grundsätzlich nimmt mich natürlich Wunder. Jetzt haben wir einen Namen von Spielern, haben wir schon gehört, die Mikael Datze. Was sind so für Spieler, die euch jetzt da aufgefallen sind? Vielleicht zum Teil auch solche, die wir jetzt noch nicht ganz so auf dem Schirm hatten. Also ich glaube, ein Mbappé oder so haben wir auf dem Schirm gehabt. Aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der ein bisschen weniger gut gekannt hat.
Ja, den einen habe ich ja vorher gerade schon angetönt. Mit dem Goal von den Italienern am Schluss. Mhm. Riccardo Calafiori. Hat einen super Job gemacht, finde ich, als Innenverteidiger bei den Italienern, obwohl er das unglückliche Eigengoal geschossen hat gegen Spanien und allein, wie er von hinten nach vorne rennt und das Goal vorbereitet, das ist ein Wahnsinn gewesen. Und ich finde, man darf die Schweiz nicht vergessen. Dänen Doi, Mann des Turniers aus Schweizer Sicht bis jetzt. Vom mutmaßlich linken Außenverteidiger emporgestiegen zum rechten Flügel, wo rennt und wirbelt und am Schluss auch noch das Goal tüpft
Also
gegen
man
Deutschland.
merkt, FC Basel in der letzten Saison war eigentlich noch gut gewesen. Also jetzt nicht abgelaufen, sondern die Saison vorher beide mit dem FC Basel gespielt. Köbi, wer ist bei dir aufgefallen?
Ja, ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Ich finde es noch schwierig. Es ist noch niemand, der so richtig aus sich sticht. Es ist jetzt keiner, in den ich mich jetzt irgendwie verliebt hätte, irgendein Unbekannter. Von dem erwarte ich noch auf KO-Phase. Eben Georgi haben wir vorher schon drüber geredet. Der Mikko Datta ist sicher einer. Und ansonsten fällt mir wirklich schwer, da einen rauszuheben.
Über die Deutschen haben wir jetzt noch nicht geredet. Vielleicht auch, weil es jetzt ein Zeitchen her ist, was sie das letzte Mal gespielt haben und dann erst noch gegen die Schweiz, wo nicht ihr bester Auftritt war. Aber an Kroos und Musiala kommen wir irgendwie nicht vorbei.
Ja,
Musiala
Musiala
zweimal,
ist genial, ja, wenn man.
wie der am Anfang irgendwie ja, die Last von einer ganzen Nation genommen hat, das hat mich beeindruckt. Er hat ja ganz schwache WM gehabt, dort hat man das Gefühl gehabt, es passiert nie das, was er genau will. Im entscheidenden Moment verspringt der Ball immer. Ja, und jetzt läuft es besser. Er ist mehr im Turnier zum Beispiel als der Florian Wirtz, obwohl der Wirtz ja das erste Goal gegen Schottland geschossen hat. Aber seither hat man irgendwie das Gefühl, ist die Leichtigkeit von Leverkusen ein bisschen verloren gegangen. Und bei Musiala ist das anders. Und ja, was der Toni Kroos dieser Mannschaft gibt, das hat man auch eindrücklich gesehen. Und ich gehe mal davon aus, es kommt zu dem Viertelfinal Deutschland gegen Spanien und der ist ganz dick eingestrichen. Also noch nicht, weil ich muss jetzt noch mal genau nachschauen, wenn er stattfindet, aber nachher wird das Datum und die Zeit blockiert in der Agenda.
5. Juli, 18 Uhr, Stuttgart.
War gar nicht mal so weit weg von der Schweiz. Was auch noch spannend ist, ist noch eine Erkenntnis, dass es einfach extrem viel Eigengoal gibt. Also Topscorer in diesem Turnier ist offiziell der Mikko Dazi, aber eigentlich ist es der Herr Eigengoal.
Nachher kommt noch der Lukaku mit 3 Wargoal, oder? Den habe ich auch mal gesehen auf einer Liste. Aber das mit der Eigengoal ist, glaube ich, gar nicht so neu. Hat es nicht bei der letzten WM oder EM, glaube ich, sogar 11 Eigengoal gegeben?
Ja,
Gibt's?
ich habe mich heute sehr fest damit beschäftigt. Bei der WM in Katar sind es nur zwei gewesen, also das ist die grosse Ausnahme. Und vorher hat es tatsächlich zwei Turniere gegeben, wo es 11 und 12 Eigengoal gegeben hat. Also seit der WM 18 in Russland ist das rasant aufgegangen. Ja, der Herr Eigengoal. Manchmal ist vielleicht ein bisschen Zufall oder Pech dabei. Ich finde, es gibt vermehrt oder mehr als auch schon ganz scharfe Hereingaben quasi in die Mitte. Und so einen Trend, den ich noch beobachtet habe oder auch von Experten gehört habe, ist, dass viele Mannschaften die Boxverteidigung verstärken. Das heisst, sie ziehen mehr Spieler in den Strafraum zurück, bei gefährlichen Situationen, um die gefährliche Zone zu verteidigen. Aber dann sind natürlich auch mehr Beine und Köpfe und weiß ich was rum, wo irgendeinen Ball ablenken können. Und da hat es auch die ein oder andere Szene gegeben, die dann zum Eigengoal geführt hat. Und menschliches Versagen
Ja, wie bei der
muss man
Türkei,
in der
ja.
Türkei genau gegen Portugal. Das ist ja, das ist man immer irgendwo zwischen belustigt und mitfühlen mit dem armen Tropf, wo das passiert. Ja, Raffi, das ist ja glaube ich auch mal so eine Szene von der Frau Eigengoal erlebt. Schweiz, Spanien, an
Das
der
ist
WM von der
legendär,
Frauen.
ja. Genau, ja, das ist im WM-Achtelfinale gewesen. Von der Schweizerin gegen Spanien, wo es tatsächlich die Schweizerinnen ein Goal geschenkt bekommen, wo sie nicht einmal etwas dafür gemacht haben. Ganz ein
Lohnt
so
sich zu
krasses Ding.
googeln,
Ja, aber das kann man schon nochmal nachschauen. Also das ist wirklich ein recht spektakuläres Eigengoal gewesen. Vielleicht, Was mir auch noch auffallen ist, dass es extrem wenig hohe Siege gegeben hat. Also das zeigt schon, das Niveau dieser EM ist schon sehr hoch. Die Teams sind nahe beieinander.
Sicher, ja. Da habe ich auch noch eine Idee zum Modus, weil ich finde eigentlich, man könnte auch die EM mit 32 Teams machen, jetzt wo man schon alles größer macht, dann kann man nämlich normale Gruppen machen und es würde dem Turnier, glaube ich, auch nicht schaden, wenn Griechenland, Schweden, Norwegen und Island dort auch noch dabei sind.
Du redest mir aus dem Herz,
Wäre
Kevin.
vielleicht eine Lösung. Und ich sage ja schon immer, schaffe die EM-Quali ab und dann kann man es machen wie im Eishockey. Die schlechtesten vier müssen halt das Playoff spielen gegen San Marino und Andorra und dann macht man 4 Jahre später quasi nochmal das Gleiche.
Ja, es ist schon auffallend, wie viele Volksfeste jetzt da auf der Straße von Deutschland stattfindet. Eben, und es hat ein paar gerade jetzt aus dem Norden oder Wales, Irland, auch noch Griechen, wo ja gegen Georgien im Playoff knapp gescheitert sind. Ja, wo man sich irgendwie da noch könnte vorstellen. Dann wären es halt 32 von 55 Mannschaften, könnte man von der UEFA, würde mich auch nicht stören, könnte man
Und sind ja
irgendwie
am
noch
Schluss nur
nächstes.
zwölf Spiele mehr, sorry, die sind ja nur 12 Spiele mehr, wenn man dann auch Achtelfinals macht im Anschluss.
Genau. Also es ist in Bezug auf was es braucht, zum Europameister werden, wäre es 0,0 Unterschied für die einzelnen Teams. Und ja, man könnte Nations League aufwerten, würde ich sofort befürworten und einführen.
Also das Quali quasi über die Nations League gängt.
Nicht nur, aber man könnte noch ein paar Plätze mehr via die durchaus florierende Veranstaltung, wo ja die Nations League ist, vergeben. Und wenn man jetzt sieht, Georgien haben in der EM-Qualifikation. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie viele Punkte, aber es sind nicht so viele gewesen, jedenfalls. Und sie haben sich über die Nations League, weil sie dort ihre Gruppe gewonnen haben, sind sie ins Playoff gekommen, haben dann Luxemburg geschlagen und Griechenland geschlagen und nur darum dürfen nach der EM mitkommen. Aber wenn es nur auf die EM-Qualifikation darauf angekommen wäre, wären die daheim. Also, das ist. Ja, und das allein das, wenn man jetzt befürchtet hat, die werden da abgeschlagen und haben keine Chance und so, das hat es eindrücklich gezeigt, dass das nicht so muss sein.
Ja, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir tatsächlich in einer Modusdiskussion landen, was die Qualifikation angeht. Bei der Gruppenphase habe ich sie selber ein bisschen angestoßen, indem ich eben gesagt habe, dass ich es nicht ganz fair finde mit dem Dritten. Aber wir hätten die Lösung, um den Dritten können abschaffen, zumindest.
Genau.
Ja gut, ich glaube, wir sind soweit jetzt am Ende. Vielen Dank für die Diskussion, Köbi und Etienne.
Danke.
Sehr gern.
Vielen Dank auch fürs Einschalten und fürs Zuhören bei uns beim Tribünengeflüster. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen in der App von eurer Wahl. Am liebsten natürlich gerade 5 Sterne. Dort könnt ihr auch dann jeweils immer den Podcast abonnieren. Und dann wisst ihr immer, wenn wieder eine neue Folge rausgekommen ist. Die nächste Folge kommt nicht morgen, weil jetzt gibt es tatsächlich plötzlich Ruhetag. Wir sind völlig nicht gewöhnt mit dem. Die nächste Folge kommt dafür am Samstagmorgen früh wieder. Bis dann gibt es aber weitere Podcasts von CA Media auf cameda.ch/podcasts. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster.